Deutschlandfunk, Medias Res.
Henry Nannen hat sich um den westdeutschen Nachkriegsjournalismus verdient gemacht. Als Gründer der Zeitschrift Stern, als ein Mann, der vielen Deutschen die Verbrechen der Nazizeit publizistisch mit großen Reportagen in seinem Blatt nach- und vorhielt. Und doch war auch bekannt, dass er im Dritten Reich in der PK, der sogenannten Propagandakompanie, gedient hat. Er selbst hat das nie bestritten, wenn auch ein wenig heruntergespielt, wie hier im Gespräch der ZDF-Reihe Zeugen des Jahrhunderts.
Ich bin von der PK nach Italien gegangen und dort habe ich das gemacht, was man Psychological Warfare nennt. Und zwar psychologische Kriegsführung. Wir haben Flugblätter gemacht, haben eine Zeitung gemacht, haben Rundfunksendungen gemacht und so weiter.
Und dabei aber auch übelste antisemitische Hetze betrieben, wie das Reportageformat Steuerung F vor wenigen Wochen enthüllt hat. Die Zeichnungen, die die jungen Kollegen in der Staatsbibliothek in Berlin fanden, die auf Flugblättern hinter die Front geschossen wurden, um die amerikanischen Soldaten zu beeinflussen, zeigen zum Beispiel Karikaturen reicher jüdischer Geschäftemacher, die das Leben genießen und den Frauen der Soldaten nachstellen. Dass es diese Zeichnung gegeben hat, war durchaus auch schon bekannt, hat jetzt aber noch einmal ein kleines Medienbeben ausgelöst. Denn Gruner und Jahr und die Zeitschrift Stern, Stifter des Nannenpreises, haben sich entschlossen, den Preis kurzfristig umzubenennen. Vor dieser Sendung sprach ich mit Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des Stern, und fragte ihn, warum jetzt die Reaktion so heftig ausfällt.
Die Debatte über Henry Nannen und seine Vergangenheit in der Nazizeit ist nicht neu und auch nicht die Rolle, die er gespielt hat. Das ist häufiger beschrieben worden, von ihm selber auch thematisiert worden, auch im Stern thematisiert worden. Was neu ist durch die Recherchen der Kolleginnen und Kollegen vom NDR, ist das anschaulich machen. Es sind auf einmal diese Flugblätter überall zu sehen, die er mitverantwortet hat. Die waren auch schon bekannt vorher, die gab es und die waren aufbewahrt worden. Sie sind eigentlich nicht offensiv irgendwo veröffentlicht oder gedruckt worden, auch nicht von uns. Und deswegen hat die Debatte eine neue Intensität angenommen, weil Geschichte nun mal auch von anschaulich machen lebt. Und diese Flugblätter machen anschaulich, was damals geschehen ist.
Nun wäre aber ja der Stern nicht der Stern, wenn es Nannen nicht gegeben hätte, dieser Erfinder der Wundertüte, der ja wirklich einen unglaublichen Erfolg eben auch hatte in der Nachkriegszeit. Wie gehen Sie jetzt als Zeitschrift mit diesem Erbe um?
Genau, das ist die schwierige Frage, der wir uns stellen müssen. Ganz am Anfang haben wir es auch sehr offen in der Redaktion diskutiert. Beispielsweise müssen wir den Henry-Nannen-Preis umbenennen, müssen wir die Henry-Nannen-Schule, die ja auch eine sehr erfolgreiche und renommierte Institution ist, umbenennen. Müssen wir vielleicht sogar so weit gehen? Auch die Frage kam auf, uns ganz von Henry-Nannen loszusagen. Er steht ja auch noch in unserem Impressum als Herausgeber und Gründer. Und das ist ein Schritt, wo viele Leute sagten, nein, das gehört für uns nicht dazu, denn er ist Teil unserer Geschichte. Er ist übrigens auch Teil Deutschlands, wenn man sich seinen Umgang mit der Vergangenheit und auch die sehr lange dauernde Auseinandersetzung damit anschaut, da ähnelt er natürlich vielen Menschen in Deutschland, die ähnliche Schritte vollziehen mussten. Insofern Distanzierung oder Cancel Culture, wie es dann im Englischen heißen würde, dass wir uns von dieser Person völlig lossagen, nein. Zumal Nannen, das muss man auch sagen, ohne damit die anderen Taten entschuldigen zu wollen, ja auch sehr viel geleistet hat für die Bundesrepublik. Er hat sie demokratisch durchgelüftet nach einer sehr strittigen Zeit und er hat auch diese Verstrickung, die er selbst zugegebenermaßen erst nach langer Zeit offen eingestanden, so umgemünzt, dass er sagte, daraus erwächst der Anspruch, dass ich mein Leben einsetzen will, um die Bundesrepublik zu einem besseren Ort zu machen. Das hat er in vielerlei Hinsicht auch geschafft und das bleibt natürlich als Verdienst. Und das ist die schwierige Abwägungsfrage. Überwiegt das, woran er sich schuldig gemacht hat in seinen jüngeren Jahren, teilweise ob es jetzt Opportunismus oder Feigheit war, überschattet das alles, was er danach geleistet hat? Oder muss man sagen, ja, er hat wenigstens diesen Schritt vollzogen, dass er offen dazu gestanden hat und das muss man auch anerkennen.
Nun wird der Nannenpreis einmalig zumindest in Sternpreis umbenannt am Mittwoch. Hand aufs Herz, ein bisschen PR ist doch da auch dabei, oder? Seitdem Gruner und Jahr mit RTL fusioniert, ist natürlich ein bisschen Markenpflege für Stern doch auch ganz gut, oder?
Also wie man das als Markenpflege ablesen kann, das liest sich mir nicht ganz. Bei uns war es einfach eine ehrliche Auseinandersetzung, die wir auch sehr intensiv und ehrlich in der Redaktion geführt haben, mit durchaus unterschiedlichen Meinungen. Zu mir kamen auch Kollegen, die sagten, Mein Vater war genauso alt wie Henry Nann. Er hat auch im Krieg wohl schlimme Dinge gemacht, ist danach aber Zeit seines Lebens ein Nazi-Sympathisant geblieben. Und damit bin ich nie klargekommen, während dieser Kollege heute stolz darauf ist, in einem Magazin zu arbeiten, das von Henry Nannen gegründet worden ist, weil Nannen eben sich irgendwann zu seiner Schuld bekannt hat. Also es gab viele verschiedene Sichtweisen, dann natürlich auch die Sichtweisen der jüngeren Generation, die sagten, nein, wir müssen da einen ganz klaren Schlussstrich ziehen und können gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Am Ende ist das Ergebnis ein Abwägungsprozess, der wirklich an der Stelle nichts mit PR zu tun hat, sondern auch die Denkprozesse in der Redaktion widerspiegelt, dass wir uns etwas Zeit nehmen, dass wir sagen, dieses Jahr richten wir ihn als Sternpreis aus, auch um die Preisträgerinnen und Preisträger angemessen zu würdigen und scheinen zu lassen, die mit der ganzen Debatte ja gar nichts zu tun haben und trotzdem diese Auszeichnung genießen sollen. Wir nehmen uns aber die Zeit, um bis zum Jahresende wirklich nochmal gründlich alles aufzuarbeiten, was rund um die Person Nannen, auch rund um die Berichterstattung im Stern in den Jahren mit ihm als Chefredakteur, vor allem in den 50er, 60er Jahren, was dort zu untersuchen ist. Und am Ende dieses Prozesses fällen wir dann ein Urteil, ob wir beispielsweise sagen wollen, wir benennen den Preis an, dauerhaft andersrum oder wir benennen die Schule andersrum. Also das ist wirklich der Denkprozess dahinter. Und dazu hat mich wirklich kein PR-Manager gedrängt, sondern das war auch der Wunsch vieler Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion.
Sind wir dann als Journalistinnen und Journalisten auch ja vielleicht dünnhäutiger geworden in den letzten Jahren, weil uns eben diese Vorwürfe, Stichwort Lügenpresse oder Vertrauensverlust in die Medien umtreiben?
Das mag sein. Ich glaube, mit der Debatte Nannen verhält es sich nochmal etwas anders, weil man berücksichtigen muss, er ist natürlich wirklich eine Lichtgestalt gewesen. Übrigens für mich auch ganz persönlich. Ich schreibe das diese Woche auch im Editorial im Stern. Als ich übernommen habe vor einigen Wochen als Chefredakteur, schrieb mir ein Freund, du bist jetzt quasi ein Nachfolger von Henry Nannen. Und ich musste erst mal lachen, weil der Vergleich so absurd wird gegenüber dieser Übergestalt des Journalismus, der eines der größten Zeitschriften der Welt aus dem Stern gemacht hat, der die besten Reporter und Fotografen der Welt anzog, der im Weißen Haus genauso immer ein- und ausging wie im Kreml, der einfach eine so starke Gestalt war, die vielleicht in den Jahren nach seinem Tod auch noch weiter verklärt und auf ein Podest gehoben wurde. Da kann es schon sein, dass man die Diskussion über den nochmal anders führt als Journalistinnen und Journalisten, die nicht so im Blickfeld stehen. Dass wir generell, glaube ich, als Journalisten dünnhäutiger geworden sind und glaube ich, generell als Öffentlichkeit nervöser bei solchen Fragen, finde ich nicht per se schlimm, weil jede Generation muss ihre eigenen Antworten finden, wie sie mit der Geschichte umgeht. Und damit endet das Editorial dieser Woche, mit dem Satz von einem Willy Brandt, einem Nannenfreund übrigens, dass es in der Geschichte kein richtig letztes Wort gibt. Und deswegen müssen wir uns immer wieder damit auseinandersetzen. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung.
Sagte Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Zeitschrift Stern.